Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, ich wünsche einen guten Tag. Die EU-Kommission hat große Pläne. Sie will die Abhängigkeit von Rohstoffimporten und insbesondere von China mindern. Es geht um rund 30 Rohstoffe. Besonders kritisch wird die Situation bei Lithium, Magnesium, Kobalt und seltenen Erden eingeschätzt. Bis 2030 sollen mindestens 40% dieses Bedarfs und damit verbundene zentrale Technologien wie Wärmepumpen oder Windkraftwerke in der EU hergestellt werden können. Ja, und neben Lob erntet der Vorschlag auch Kritik, insbesondere von umwelt- und entwicklungspolitischen Lobbygruppen. Was die NGO PowerShift daran auszusetzen hat, hören Sie gleich. Dipti Textiles, diese Marke kennen Sie eventuell nicht, aber sie ist ein Beispiel für faire Textilproduktion in Bangladesch. In den USA wird zunehmend vor dem Modemedikament Ozempic gewarnt, eine Diabetestherapie, die viele mittlerweile aber auch als Schlankmacher nutzen, mit erheblichen Nebenwirkungen. Und im Verbrauchertipp weisen wir auf das Nachbarrecht hin, das Frieden am Gartenzaun stiften soll. Fast alle seltenen Erden kommen aus China. Dabei sind die seltenen Erden gar nicht selten auf der Welt, aber selten im jeweiligen Erz. Und deshalb ist ihr Abbau eine ziemliche Drecksangelegenheit, weil große Flächen zerstört werden müssen. Chinas Regierung hat dies bei sich zugelassen, dann noch etwas Preisdumping draufgesetzt und irgendwann hatten im Rest der Welt alle anderen Minen für seltene Erden zu. Dann aber drehte China an der Preisschraube. Das ist nur ein Beispiel für Angebotsgefahren auf dem Rohstoffmarkt. Die EU-Kommission schmiedet deshalb große Pläne. Mit einer neuen Rohstoffstrategie will sie Europa unabhängiger machen. Diese Strategie setze zu wenig auf Recycling und Genügsamkeit, sagen nicht Regierungsorganisationen. Aber bevor wir dazu die Meinung von PowerShift hören, stellt Ihnen Helga Schmidt die neue Rohstoffstrategie vor.
Bei einigen Rohstoffen ist Europa fast komplett abhängig von China und das sind ausgerechnet die wichtigsten Rohstoffe. Magnesium zum Beispiel kommt zu 93% aus China, seltene Erden sogar zu 98% und Lithium, das für den großen Bedarf an Batterien wichtig ist, muss Europa zu 60% in China einkaufen. Die EU muss unabhängiger werden, das fordert Binnenmarktkommissar Thierry Breton und schlägt drei Schritte vor. Zuerst soll Europa die eigenen Rohstoffvorkommen besser ausbeuten. Mindestens 10% des Bedarfs könnte in der EU selbst gefördert werden, so der französische Kommissar. Zurzeit sind es nur 3%. Zweiter Schritt im Plan für mehr Unabhängigkeit ist mehr Recycling. Alte Handys, alte Industrieprodukte sollen besser aufbereitet und nach weiter brauchbaren Rohstoffen durchsucht werden, bevor sie auf den Müll gehen. Davon erhofft man sich 15% der Rohstoffabdeckung. Und schließlich dritter Schritt. In Europa sollen mehr Rohstoffe selbst verarbeitet werden zu Endprodukten, die bisher noch im Ausland eingekauft werden müssen. 40% des eigenen Bedarfs soll die EU künftig selbst abdecken. Bevor die Pläne der Kommission zu einem Gesetz werden, das dann europaweit gültig ist, müssen noch die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament zustimmen.
Die EU-Kommission will die Abhängigkeit von Rohstoffimporten mindern. Helga Schmidt stellte Ihnen die neue Rohstoffstrategie vor. Ja, und China monopolisiert nicht nur manches Angebot von Rohstoffen, die von dort kommen. Es hat sich auch in vielen ärmeren, rohstoffreichen Ländern Abbaurechte gesichert. Die Nichtregierungsorganisation PowerShift hat sich in den letzten Jahren immer deutlich über mangelnden Umweltschutz, schlechte Arbeitsstandards und niedrige Löhne bei der Rohstoffbeschaffung im Ausland beklagt. Ausbeutung übrigens auch durch europäische Rohstoffeinkäufer. Kurz vor dieser Sendung sprach ich mit deren Rohstoffexperten Michael Reckert und fragte ihn, wie er die neuen Pläne der EU-Kommission bewertet.
Wir sind sehr skeptisch, was sozusagen die Ziele angeht. Zum einen, ja, es soll mehr Bergbau in Europa geben, innerhalb der EU. 10% bei den seltenen oder kritischen Metallen sind angestrebt. Aber gleichzeitig soll es eine sehr starke Prozessbeschleunigung geben. Während heute zum Beispiel Umweltverträglichkeitsprüfungen ein Jahr dauern, sollen sie in Zukunft nur noch 90 Tage andauern. Auch die Genehmigungsverfahren werden beschleunigt auf maximal 2 Jahre. Das macht es sehr schwer für betroffene BürgerInnen, Einsprüche einzuerheben. Das heißt, der Druck steigt sehr stark und wir sehen nicht, wie dieser zeitliche Druck gleichzeitig mit der Einhaltung von hohen Umwelt-, Menschenrechts- und Sozialstandards einhergehen kann.
Wir haben aber auch eine beschleunigte Klimaerwärmung. Das heißt, viel Zeit ist ja auch nicht mehr, zumal die Europäische Union ja tatsächlich bis 2050 klimaneutral werden will. Also man kann da nicht auf jedes einzelne Windrad gucken, wochenlang, monatelang.
Genau, man kann nicht sozusagen auf jedes einzelne Windrad wochenlang gucken. Gleichzeitig ist aber auch der Abbau und die Weiterverarbeitung von Primärrohstoffen, sprich bergbaulich gewonnenen Rohstoffen, zu 10-15% an den globalen CO2-Emissionen beteiligt. Das heißt, für die Klimakrise können wir nicht einfach mehr buddeln und mehr baggern, sondern wir müssen viel stärker auf Kreislaufwirtschaft und auch auf Reduktion setzen. Und von Reduktion ist in der Critical Raw Materials Act, in diesem kritischen Rohstoffgesetz, gar nichts zu finden. Und bei Kreislaufwirtschaft hat man sich zwar ein relativ ambitioniertes Ziel von 15% gesetzt, für zumindest einige der kritischen Rohstoffe, die aktuell unter 1% recycelt werden. Aber gleichzeitig gibt es dort wenig Instrumente und Maßnahmen, die zu der Zielerreichung beitragen. Stattdessen wird vieles in die Mitgliedstaaten verlagert und man appelliert an diese, man möchte um Unterstützung werben. Aber es gibt sozusagen keinen Einfluss auf Produktdesign oder sozusagen auch, was noch wichtiger wäre, einzelne Branchen, einzelne Produkte zu verpflichten, Recyclinganteile zu erhöhen, Recyclingquoten zu erhöhen und rezyklierte Produkte wieder einzusetzen. Denn nicht nur sozusagen zu recyceln, zu sammeln und vielleicht für andere Nutzungen weiter zu nutzen, sondern in Zukunft wieder für die eigenen Produkte sozusagen eine zirkuläre Wirtschaft aufzubauen. Daran mangelt es komplett in diesem Act.
Die Rohstoffstrategie hat ja auch noch ein anderes Ziel, einen anderen Sinn, nämlich Europas Abhängigkeit von Ländern wie China zu beenden. Das erscheint ja angesichts der Situation, die wir jetzt mit der Abhängigkeit von russischem Gas erfahren haben, auch ein sinnvolles Ziel.
Es ist definitiv ein sinnvolles Ziel, aber auch dieses Ziel ist sozusagen nicht neu. Ich erinnere mich an die Debatte um die deutsche Rohstoffstrategie im Jahr 2010. Auch da wurde schon mit China argumentiert. Passiert ist seitdem relativ wenig. Das liegt zum einen daran, dass sozusagen der Rohstoffbedarf weiterhin sehr hoch ist, tendenziell sogar eher steigend ist und gleichzeitig man im Grunde auch im Widerspruch dessen versucht, auf der einen Seite argumentiert, man möchte die Diversifizierung der Rohstoffquellen, das heißt, man möchte von verschiedenen Ländern sozusagen Rohstoffe beziehen. Chile wird häufig genannt, Brasilien, Argentinien, aber auch
Kolumbien,
Namibia,
war jetzt auch
Südafrika.
Die Rede.
Genau, Kolumbien. Man kann so ein bisschen die Reiseroute von Kanzler Scholz und den Wirtschaftsministern sozusagen verfolgen. Und man verspricht rhetorisch, man möchte anders als China auch vor Ort eine Wertschöpfungskettenverlängerung aufbauen. Man möchte gerne, dass auch vor Ort unter Umständen die Rohstoffe weiterverarbeitet werden. Und gleichzeitig setzt man sich in dem Critical Raw Materials Act, in dem europäischen Gesetz, ein Ziel von 40% Weiterverarbeitung innerhalb Europas, innerhalb der EU. Und das steht in einem direkten Widerspruch sozusagen. Zum einen Aufbau der Weiterverarbeitung in den rohstoffreichen Ländern und zum anderen sozusagen das auch in der EU zu machen. Und das kann man interpretieren als, das müsste zulasten von China gehen. Aber ich glaube nicht, dass China so einfach Marktanteile aufgeben wird. Und dann wird es wahrscheinlich eher zu Lasten der rohstoffreichen Regionen.
Also ärmere Länder und weniger mächtigere Länder. Wobei 60% ist ja schon noch eine Hausnummer, wenn die weiterhin aus dem Ausland kommt. Jetzt nimmt aber der Gesetzentwurf schon die gesamte Wertschöpfungskette und nicht ausschließlich den Rohstoffabbau in den Blick. Das heißt, es soll die Einführung eines CO2-Fußabdrucks für bestimmte Rohstoffe geben. Das ist doch dann wiederum ein sinnvoller Ansatz, der möglicherweise auch die Beschleunigung bei der Genehmigung, bei der Umweltwirkung auffangen kann.
Ja, in dem Entwurf steht tatsächlich, dass auch der CO2-Fußabdruck gemessen werden soll. Und das ist tatsächlich einer der wenigen Stärken dieses Gesetzesentwurfs. Wir wissen allerdings aktuell noch nicht, ob das sozusagen nur für den Import der Rohstoffe gilt oder sozusagen auch für Produkte, in denen diese Rohstoffe enthalten sind. Denn ein Großteil der Produkte oder der Rohstoffe, die wir importieren, kommen in Zwischenzeugnissen oder Halbzeugen oder sozusagen in fertigen Produkten. Und im Grunde müsste das sozusagen für jedes importierte Produkt dann gelten, in denen diese kritischen Rohstoffe enthalten sind.
Sie fordern auch, dass das Thema Menschenrechte stärker beachtet wird. Haben wir nicht vielleicht in anderen Strängen mittlerweile genug an Vorgaben und Gesetzen aufgebaut, sodass die Menschenrechte generell behandelt werden und nicht jetzt in einer einzelnen Rohstoffstrategie auftauchen müssen? Wir haben die entwaldungsfreien Ketten, wir haben ein Lieferkettengesetz, da gehört das ja alles rein.
Ja, das ist gut, dass in den letzten Jahren sich vieles entwickelt hat im Bereich Menschenrechten, Einhaltung von Menschenrechten entlang von Lieferketten. Das deutsche Lieferkettengesetz oder auch die europäische Verordnung zu Konfliktrohstoffen und sozusagen auch die kommenden Verordnungen und Direktiven zur Batterieverordnung und zum Sorgfaltspflichtengesetz auf europäischer Ebene werden da sicherlich einiges an Fortschritt bringen. Gleichzeitig sind viele dieser Verordnungen und EU-Gesetzgebung sehr spezifisch für einzelne Rohstoffe und viele der kritischen Rohstoffe sind damit überhaupt noch nicht abgedeckt.
Aber so ein Lieferkettengesetz deckt doch jede Form von Rohstoff ab, oder nicht?
Genau, ein Lieferkettengesetz deckt auf einer sehr oberflächlichen Art. Das ist sozusagen ja eher ein Rahmengesetz. Ja, das hat sozusagen dann gilt das für alle Rohstoffe, aber zum Beispiel eine Batterieverordnung ist sehr viel spezifischer, listet zum Beispiel Risiken im Bergbau viel konkreter auf, als jetzt das Lieferkettengesetz macht.
Was heißt dann die Konsequenz für die Rohstoffstrategie? Die ist ja noch nicht komplett durch. Das ist ein Vorschlag der Europäischen Kommission. Das muss mit den Mitgliedstaaten besprochen werden. Das muss mit dem Europäischen Parlament besprochen werden. Was wünschen Sie sich dann an Veränderungen konkret?
Na, wir hoffen, dass auf jeden Fall menschenrechtliche, klima- und umweltbezogene Sorgfaltspflichten gestärkt werden in dem Entwurf. Und das ist sicherlich auch ein wichtiges Signal in Richtung Partnerschaften mit rohstoffreichen Ländern. Weil wir sehen in vielen Regionen, aktuell in Peru, Konflikte in Bergbauregionen um den Abbau, der dann wiederum auch den Abbau selbst stoppt. Das heißt sozusagen für die Versorgungssicherheit ist es auch wichtig, dass vor Ort hohe Standards eingehalten werden. Und diese Standards sozusagen auch nicht nur in Ländern außerhalb der EU, sondern auch innerhalb der EU. Denn auch hier haben wir große Unterschiede zwischen Bergbau, ich sag mal in Schweden oder Finnland und in Teilen Spaniens. Und in Spanien darf man zum Beispiel in einigen Regionen die Halden, wo zum Teil toxische Schwermetalle enthalten sind, bis wenige Meter an Siedlungsflächen heranbauen. Das ist in Ländern wie Chile oder China nicht erlaubt. Das heißt, auch hier müssen wir sehen, welche Standards gibt es und wie können wir Mensch und Umwelt besser schützen.
Michael Reckert von der Nichtregierungsorganisation PowerShift. Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und noch eine Meldung. Die Umweltminister der Europäischen Union haben gestern für die Novelle der Industrieemissionsrichtlinie und damit für weniger Luftschadstoffe aus Industrieanlagen und Großstellen gestimmt. Und der Anwendungsbereich der Richtlinie wird erstmals auch auf Bergbaubetriebe erweitert und es gibt neue Vorgaben für das Chemikalienmanagement. Eine Firma in Deutschland im oberbayerischen Laufen gehört zu einer neuen Generation von Modefirmen, die fair mit Näherinnen in Bangladesch zusammenarbeiten, und zwar in den Dörfern. Arbeiten auf Augenhöhe ist das Motto der kleinen Firma, Susanne Lettenbauer, über Alternativen in der Textilindustrie.
Das waren mehrere Saris, die getragen wurden über Jahre und dann werden sie halt irgendwann einmal schäbig und dann werden die aber nicht weggeschmissen.
In der Werkstatt von Anna Heringer in Laufen bei Salzburg hängen mehrere Teppiche an den Wänden. Auf Kleiderständern bunte Westen und T-Shirts, alle gefertigt aus ehemaligen Saris. Die Baumwolltücher, zuvor getragen von Frauen und Männern aus Bangladesch, sind der Rohstoff für die Mode der kleinen Firma. Entweder als Metaware oder fertige Kleidung geliefert. Aus der Metaware entstehen in Bayern Applikationen für Pullover. Bayerische Schneiderinnen und Designerinnen wie Elke Burmeister lassen sich von den Stoffen inspirieren.
Die werden fertig gestickt in Bangladesch, kommen dann her und von mir werden sie dann ausgeschnitten und auf ein Modell genäht. Es ist einfach eine ganz schöne, bereichernde Zusammenarbeit da und ich möchte da nicht als Designerin oder was auftreten, sondern ich bin genauso wie die Schneiderinnen dort. Die können das, ich kann was anderes.
Das Upcycling von alten Kleidungsstücken gehört zum Konzept von Deepti Textiles, erklärt Gründerin Anna Heringer. Das Besondere, Design und Schnittmuster der aus den Saris entstehenden neuen Kleidungsstücke werden gemeinsam mit Näherinnen aus einem Dorf im Norden von Bangladesch entwickelt und umgesetzt.
Das ist eben das Schöne, dass man sagt, ja, der globale Süden, der globale Norden, beide Pole haben was zu geben und gemeinsam kommt was raus, was noch viel besonderer und einzigartiger ist.
Die Zeiten, in denen westliche Textilfirmen riesige Nähfabriken in Bangladesch aufbauten und die Näherinnen massiv ausbeuteten, hätten sich spätestens mit dem folgenschweren Einsturz der Nähfabrik vor 10 Jahren überholt, sagt Anna Heringer. Sie arbeitet derzeit mit 25 Frauen zusammen. Eine lokale Frauenorganisation koordiniert vor Ort in Bangladesch die rechtlichen Details wie Arbeitsverträge und Versicherungen. Heringer entwarf das Nähhaus, das zu einem wichtigen sozialen Treffpunkt der Region wurde. Die Textilbranche könne in Bangladesch nachhaltig produzieren, will sie zeigen.
Ja, erstens mal können wir so viel zahlen, dass sie die Familie ernähren können. Das ist das Entscheidende. Und du brauchst ja auch, also es ist ja völliger Unterschied, ob du jetzt in Rudrapur auf einem kleinen Dorf lebst oder in der Stadt, wo du natürlich ständig für den Transport zahlen musst. Das ganze Gemüse ist natürlich teurer. Daheim kannst du dir selber deinen kleinen Gemüsegarten haben.
Neben dem Upcycling alter Stoffe und garantierter Lohnzahlung verhindert die dezentrale Textilproduktion auch die Landflucht in Bangladesch. Das funktioniere aber nur bei relativ kleinen Firmen, weiß Heringer. Um Kosten zu sparen, setzt Heringer neben dem Laden in Oberbayern vor allem auf Pop-up-Stores in Deutschland, in Stuttgart, München und Berlin. Modelle, Schnittmuster oder Designideen, alles wird via E-Mail abgesprochen. Telefonisch halten die Frauen untereinander Kontakt. Durch die Zusammenarbeit mit Dipti haben wir als Frauen hier die Möglichkeit, zusammen zu sein, zusammen zu arbeiten und sind dabei noch finanziell abgesichert, erzählt Alika, eine der Näherinnen, am Telefon. Auch wenn man mal krank wird, wird man nicht gleich entlassen oder bekommt keinen Lohn, sondern es wird weitergezahlt. Das ist für uns eine ganz wichtige Basis.
Ja, also diese Firmen sind genau die wir brauchen. Sie zeigen, dass es anders geht.
Betont Viola Wohlgemuth von Greenpeace, Expertin für Lieferketten und Textilindustrie. Initiativen wie von Dipti seien ein guter Anfang.
Man braucht Frontrunner-Projekte, die zeigen, es geht anders. Und dann braucht man die Politik, die diese Frontrunner-Projekte sieht und die man mit dem Druck der Öffentlichkeit dazu bringt, diese Veränderungen in Gesetze zu gießen. Deswegen ist das unglaublich wichtig.
Aus Gründen der Nachhaltigkeit, die Textilproduktion weg aus Bangladesch in Richtung Europa zu verlagern, sei keine Lösung. Das würde die Existenz ganzer Familien gefährden, sagt auch David Hachfeld von der Schweizer Organisation Public Eye. Faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen seien möglich in Bangladesch und nicht nur bei kleinen Firmen wie Dipti.
Also ich glaube nicht daran, dass es hier um groß gegen klein geht, sondern es geht darum, dort, wo Unternehmen jetzt stehen, Veränderungen zu bewirken. Und da kann auch ein Unternehmen, möglicherweise wie H&M und Adidas, also die Großen in diesem Markt, die können sich verändern. Und gleichzeitig sehe ich tatsächlich auch viele Hoffnung in kleineren Unternehmen, die praktisch so eine Multitude von positiven Alternativen schaffen.
Susanne Lettenbauer über faire Zusammenarbeit im Textilbereich. Eigentlich ist das verschreibungspflichtige Ozempic für die Therapie von Diabetes gedacht. Aber viele US-Amerikaner nehmen es mittlerweile als Schlankmacher. Mediziner warnen vor Nebenwirkungen. Aus Washington, Julia Kastein.
Oscar-Nacht in Los Angeles. Und Moderator Jimmy Kimmel beginnt sie mit einem Insider-Scherz. Wenn er sich so umschaue, frage er sich schon, ist Ozempic auch für mich richtig? Anspielung auf den Hype, nicht nur in Hollywood, um ein Diabetes-Medikament, das als neue Schlankmacher-Wunderdroge gehandelt wird. Zum Hashtag Ozempic finden sich allein bei TikTok über 3 Millionen Clips. Von Menschen, die sich ihre wöchentliche Depotspritze mit Ozempic in den Bauch jagen, über Abnehmerfolge schwärmen oder Nebenwirkungen klagen. Einer stammt aus einem Interview der Comedienne Chelsea Chandler mit der New York Post.
Well, so my doctor, my anti-aging doctor, just hands it out to anybody, right?
Oh. Ihre Anti-Aging-Ärztin verschreibe das Medikament quasi jedem, der es haben will. Auch die Schauspielerin selbst hat es eine Weile genommen. Ozempic, hergestellt vom niederländischen Pharmakonzern Novo Nordisk, ist ein verschreibungspflichtiges Medikament, in den USA wie in Europa zugelassen für die Behandlung der sogenannten Altersdiabetes. Es fördert die Freisetzung von Insulin im Körper und es sorgt dafür, dass man sich schnell richtig satt fühlt, keine Heißhungerattacken bekommt und weniger isst. Im Schnitt verlieren Patienten laut Studien so im Jahr 15% Gewicht. Deshalb wird es in den USA von vielen Ärzten inzwischen auch zur Behandlung von Adipositas eingesetzt, also krankhafter Fettleibigkeit, beispielsweise von Caroline Apovian, Harvard-Professorin und Ärztin am Brigham and Women's Hospital in Boston. Bei NPR erklärt sie,
It's life-saving.
Es ist ein Lebensretter für beides, Diabetes und Adipositas. Adipositas verursacht Diabetes.
Type 2 Diabetes.
Ihr Kollege Andres Acosta von der Mayo Clinic in Minnesota warnt dagegen vor der sogenannten Off-Label-Verschreibung, vor allem für Leute, die einfach nur ein bisschen abnehmen wollen. Diese Medikamente sind nicht dafür da, ein paar Kilos zu verlieren, bevor man zu einer Hochzeit oder einer Veranstaltung geht. Wir wissen schließlich gar nicht, was diese Medikamente mit Ihrem Körper anstellen, wenn Sie diese Krankheit gar nicht haben. Die häufigsten Nebenwirkungen, erklärt Acosta, sind Übelkeit und Erbrechen, Verstopfung und Durchfall. Und selten Bauchspeicheldrüsenentzündung. Laut Arzneimittelbehörde FDA erhöht Ozempic auch das Risiko von Schilddrüsenkrebs. Eine Monatsdosis kostet, ohne Versicherung, rund $1,000. Der Run auf Ozempic ist laut US-Medienberichten mittlerweile so groß, dass Diabetiker wie Scott Mühe haben, es noch in irgendeiner Apotheke zu ergattern. Im Sender NPR macht der 65-Jährige seinem Frust Luft. Er müsse bitten und betteln, um ein Medikament zu bekommen, das sein Leben retten könnte. Adipositas-Forscher Andres macht eine andere Folge des Ozempic-Hypes viel größere Sorgen. Nachahmerprodukte, die schon jetzt viel günstiger im Internet zu kaufen sind, ungeprüft und ungetestet. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis eins dieser Präparate mit Bakterien verseucht ist und ein Patient, weil man es injizieren muss, dann an einer Infektion stirbt. Und dann wäre diese ganze Klasse von Medikamenten gefährdet. Auch bei TikTok finden sich inzwischen viele kritische Clips zum Thema. Promi Chelsea Chandler hat das Medikament inzwischen wieder abgesetzt. Ein Medikament für Diabetiker zu nehmen, wenn man es nicht wirklich braucht, das sei nicht richtig.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ein Hund, der sich immer wieder durch den Zaun gräbt. Eine Hecke, die zu hoch ist, so kommt es zu Streitigkeiten unter Nachbarn. Hier greift das Nachbarrecht, das sich jedoch von Bundesland zu Bundesland unterscheidet. Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg.
Die ersten Konflikte unter Nachbarn können sich bereits an der Begrenzung oder Einfriedigung des Grundstücks entzünden. An der Frage also, ob es eine Hecke, ein Zaun oder eine Mauer sein soll. Dabei machen es die nachbarrechtlichen Vorgaben der Bundesländer den Grundstückseigentümern nicht gerade leicht. Detlef Stollenberg, Nachbarrechtsexperte der Verbraucherzentralen.
Rheinland-Pfalz, Saarland oder Nordrhein-Westfalen, auch Thüringen, sehen eine Einfriedungspflicht vor zum Schutz vor Einwirkungen vom Nachbargrundstück. Andere Bundesländer, wie zum Beispiel Brandenburg, enthalten keine pauschale Einfriedigungspflicht und wiederum andere Bundesländer haben überhaupt keine Vorgaben.
Am besten schaut man, was die Nachbarn bereits errichtet haben. Allerdings kann der Eindruck, was im Wohngebiet ortsüblich ist, auch täuschen. Johann Werner Fliescher, Vorstand von Haus und Grund Düsseldorf.
Zum Beispiel gibt es Vorgartensatzungen, dass man da keine Zäune machen darf. Andererseits gibt es Vorgartensatzungen, dass man die machen muss, wie hoch so ein Zaun sein muss oder ob es nur ein Zaun sein muss oder nur eine Mauer und wie hoch die dann sein darf. Und wenn man das dann nicht beachtet hat, dann kann irgendwann mal ein Nachbar kommen und sagen, guck mal, hier steht eine Grenzeinrichtung, die abgerissen werden muss.
Darf man nach dem Nachbarrecht eine Hecke pflanzen, dann geht das in den meisten Fällen nicht ohne Abstand. Will man Konflikte mit den Nachbarn vermeiden? Johann Werner Fliescher.
Bei einer Hecke ist es so, mit dem Blattwerk muss es mindestens 50 cm Abstand zur Nachbargrenze haben. Wenn die Hecke über 2 Meter hoch ist, sogar 1 Meter, und dann muss das Blattwerk auch so auf dieser Entfernung gehalten werden.
Noch größer müssen die Abstände sein, wenn Büsche und Bäume gepflanzt werden, die höher wachsen sollen. Nachbarrechtsexperte Detlef Stollenberg.
Und dagegen hat man natürlich auch dann noch Grenzabstände für Bäume. Und da machen die Gesetze einen Unterschied zwischen den stark wachsenden Bäumen und sehr stark wachsenden Bäumen. Das heißt also, die höchsten Bäume in der Regel Kastanie oder Buche. Dann können Sie hier Abstände von 4, manchmal auch sogar 6 Meter einhalten müssen.
Aber die Nachbarrechte sehen auch einen gewissen Bestandsschutz für die Anpflanzungen auf einem Grundstück vor. Wenn man ein Haus mit Garten kauft, kann man sich darauf berufen. Aber, so Johann Werner Fliescher von Haus und Grund Düsseldorf,
tatsächlich ist es so, dass in Nordrhein-Westfalen, wenn ein Baum mal steht oder die Hecke zu nah an der Grenze gepflanzt ist, dass das nach 6 Jahren verjährt, das Beseitigungsrecht. Aber herüberhängende Zweige oder Wurzeln, da darf der Nachbar immer wieder verlangen, dass die entfernt werden. Und da sagt sogar der Bundesgerichtshof, da kommt es gar nicht mehr darauf an, ob dann die Standsicherheit des Baums gesichert ist nach der Entfernung.
Allerdings raten die Experten dazu, bei allen Konflikten nicht nur mit dem Gesetzbuch durch den den Garten zu gehen. Besonders dann, wenn man in einem Gebiet mit Reihenhäusern und Doppelhäusern wohnt, deren Grundstücke häufig sehr klein sind. Da sollte man sich auch einmal in die Situation des Nachbarn versetzen. Aus seiner Warte, so Johann Werner Fliescher, zeige sich oft ein ganz anderes Bild. Auch Detlef Stollenberg wirbt zugunsten eines guten Nachbarschaftsverhältnisses für Verständnis.
In dem Sinn, dass man sagt, ich bleibe zumindest mit meiner Anpflanzung auf meinem Grund und Boden und sorge auch dafür, dass nichts ins Nachbargrundstück rüberragt. Und genauso ist auch bei der Nutzung des Grundstücks. Das heißt also, ich muss mich daran orientieren, was ich dem Nachbarn zumuten kann, wenn es zu Überhängen kommt, die auch rechtzeitig zurückschneiden.
Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg. Die umstrittene Wahlrechtsreform ist beschlossen. CSU und Linkspartei wollen dagegen klagen. Mehr ab 12:10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.